So, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Wie ihr seht, habe ich mir heute meinen Kaffee to go mitgebracht. Steht auch drauf, Gerhards Turbolader für unterwegs. Eigentlich habe ich mir gedacht, so ein Hamburger auf die Hand, so kurz vor der Predigt, wäre auch nicht schlecht. Aber dann habe ich schlicht die Zeit dafür nicht mehr gehabt. Früher war alles besser, ne? Da hatten wir noch Zeit. Wenn ich euch etwas mitteilen wollte, habe ich einen Brief geschrieben, oder? Und wenn ich dir was mündlich sagen wollte, dann bin ich zur Wand gegangen, da hing mein Wählscheibentelefon und dann habe ich dich angerufen. Heute ist alles anders. Während ich noch meine 35 Mails checke, schreibe ich nochmal schnell eine Nachricht, poste das letzte Bild, damit auch alle sehen, was ich gerade gemacht habe. Und schreibe vielleicht, dass ich von deinem Chat nicht ganz so begeistert war. Naja, alles geht halt schneller und wir leben im Instant-Zeitalter, oder? Oder soll ich sagen Highspeed-Zeitalter? Ist fast besser, ne? Alles muss ganz schnell gehen. Fastfood, Kaffee to go, ein Gebet, während ich mir das Gesicht wasche, ne? So, muss ja schnell zur Arbeit. Und irgendwie sind wir auch noch stolz darauf, oder? Dass wir unser Leben so managen. Und dann halten wir inne. Vielleicht bei so einer Veranstaltung, wo es um unser Herz geht und sagen, vielleicht sollte ich ja doch was ändern. Dann merke ich, das läuft aber auf einen langwierigen Prozess heraus und das will ich nicht. Saat und Ernte, warum? Der Supermarkt hat doch alles, was ich brauche und das zu jeder Zeit. Und ich brauche noch nicht mal los, ich kann anrufen, dann wird mir das auch noch gebracht. Und so lebe ich auch als Leben als Christ. Gott, wenn du mir etwas versprichst, dann möchte ich es sofort. Und zwar wirklich jetzt. Lieber Gott, segne flott. Gott, gib mir Geduld, aber schnell. Erkennt ihr euch so ein bisschen wieder? Ich möchte heute Morgen mal sagen, was wir brauchen, ist ein Cut, ist ein Neuanfang, ist die Reset-Taste drücken. Nicht früher war alles besser und wir schwelgen in den Erinnerungen von früher. Nein, wir leben hier und wir leben jetzt und wir müssen das Beste daraus machen. Was haltet ihr davon, wenn Jesus unsere Zukunft einfach mitgestalten kann? Hat doch was. Ne? Denn Gott sagt, hey Gerhard, ich hänge da nicht mit drin im Highspeed-Zeitalter. Ich habe Saat und Ernte geschaffen. Und wenn du etwas verändern willst, dann braucht es einen Prozess. Lukas 21, 19, damit ihr nicht meint, nur ich erzähle das. Wenn ihr ausharret, werdet ihr eure Seelen retten. Und Hebräer 10, Vers 35, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden seid. Und jetzt kommt der Vers 36, was ihr braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Aber Geduld ist nicht unser Ding, ne? Jesaja 43, Vers 18 und Vers 19. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Wie oft sehen wir nicht das Endergebnis, weil wir instant leben. Wir wollen nicht warten und wir werden ungeduldig und wir geben auf. Wir haben gar nicht entdeckt, dass Gott in einem Prozess schon von Anfang an dabei war, um uns zu segnen. Und warten dann nicht ab, dass der Segen kommt, sondern winken ab und gehen zum nächsten Punkt. Soll ich das vielleicht so ausdrücken? Wir waren nicht bereit, die letzte Strecke zu gehen. Gott ist immer da. Und ganz leise wirbt er um mein Herz. Wie ein Gentleman-Liebhaber. Der wirbt um dich, aber er wartet, bis du deine Herzenstüre öffnest. Er schaut dann so aus. Ja, wir kennen den Zeitpunkt, wo wir dem Werben Gottes einmal nachgegeben haben. Das nennen wir dann Bekehrung. Ja? Dann hatten wir eine Zeit, da waren wir frisch verliebt in Jesus, sind mit ihm die ersten Schritte gegangen, unsere ersten Jahre des Glaubens. Aber wie das manchmal so ist, dann verliert sich so die Zeit der Intimität und es kehrt Geschäftigkeit ein. Aber tief, ganz tief in unserem Herzen sehnen wir uns nach der Berührung Gottes. Diese Berührung, die wir kannten, hat in uns einen Durst erweckt, eine Sehnsucht geschaffen. Und dann kommt der Augenblick, oft in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden, dann, wenn unser geschäftiges Herz irgendwie sich nicht von uns in den Griff zwingen lässt durch unsere Geschäftigkeit. Und dann hören wir ganz still in uns eine Stimme. Gerhard, da fehlt noch was. Und da gibt's noch mehr. Schütteln wir unser Kissen auf, denken, was haben wir uns denn da eingebildet, drehen uns auf die andere Seite und schlafen wieder ein. Tage, Wochen, manchmal Monate später spricht diese Stimme wieder zu uns. Bist du denn nicht durstig? Hör doch auf dein Herz. Da fehlt noch was. Und wir spüren eine Leidenschaft, die uns erwachsen will und die wir in dem Lebensprogramm, das wir abgespult haben, Tag für Tag oder immer noch abspulen, einfach nicht erleben. Und kurz sind wir dabei, alles über den Haufen zu werfen und dieser Stimme nachzugehen, wieder diese Leidenschaft, diese Intimität mit Gott zu spüren. Aber irgendwie fühlt sich das falsch an. Gott kann seine Liebe so zügellos und so wild sein? Ist das Gott? Und so machen wir kehrt und fühlen uns fast ertappt, wie so jemand, der beim Ehebruch ertappt wird.
Solche Gedanken können wir doch nicht haben. Und wir sagen uns, diese leise Stimme, die ist ein Eindringling in uns, die sich nur einschleichen konnte, weil wir unseren Glauben nicht sorgfältig praktiziert haben. Punkt. So. Und dann kommen auch noch Prediger wie ich, die dann von der Kanzel auch noch sagen, ja, du solltest mehr treu sein. Dann fühlen wir uns auch noch bestätigt. Also verdoppeln wir unsere Anstrengungen, werden noch geschäftiger und manchmal auch noch freudloser. Dann kommt der Verstand und sagen wir uns, ja, die Freudlosigkeit, die wir jetzt gerade auf unserem Weg mit Jesus sehen, ja, die ist ein Zeichen geistlicher Unreife. Und jetzt tadeln wir unser Herz, weil wir so wenig Eifer haben. Und was machen wir? Wir stürzen uns wieder in Geschäftigkeit. Irgendwann hören wir diese Stimme wieder. Du bist für mehr geschaffen. Du weißt das genau. Du sehnst dich nach einer Liebesaffäre, nach einem Abenteuer mit mir. An diesem Augenblick hast du die Wahl. Gott hat versucht, an dich ranzukommen. Gott sagt dir, wie sehr er dich liebt. Und unsere Antwort war Geschäftigkeit und nicht Intimität. Und in diesem Augenblick haben wir die Wahl. Kann ich diesem Liebesabenteuer nachgeben? Kann ich wirklich Gott so lieben wie frisch Verliebte? Dieser Gedanke ist so schön. Eigentlich wollte ich meine ganze Predigt heute danach ausrichten. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, die ersten Sätze aufzuschreiben, habe ich gemerkt, ich kann's nicht fassen. Ich habe gesagt, Gott, dann muss ich selbst noch mehr da drinnen leben, so dass ich es, weil ich es lebe, rüberbringen kann besser. Und dann habe ich gesagt, gut, wir werden heute nur einen Teil davon beleuchten und dieser Teil ist nicht unbedingt der schönste. Er ist nämlich, wenn ich mich entscheide, diesem Verben nicht nachzugeben und weiter in meinem christlichen Trott, in meiner christlichen Geschäftigkeit zu bleiben. Was passiert dann? Es geht uns alle an. Was passiert dann? Wir geben zu früh auf. Und zu frühes Aufgeben macht uns bitter. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Ich habe nicht durchgehalten. Bitterkeit ist Gift, das sich ausbreitet. Übrigens, ich werde diese Predigt noch halten über die Liebesaffäre mit Gott. Aber ich muss selbst noch reinwachsen. Trotzdem, ich werde sie halten. Aber im Moment sprechen wir halt darüber, was ist andersrum? Hebräer 12, Vers 15 heißt es, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprösse und euch zur Last werde und ihr verunreinigt werdet. Wenn mir die Gnade ausgeht, und ich spreche jetzt in erster Linie mit der Gnade an mir selbst, ich kann auch sehr, sehr ungnädig mit mir selbst sein, dann wächst diese Wurzel der Bitterkeit. Warum werden wir bitter? Niemand von uns wird gewollt bitter.
Wir sagen nicht, so, ab morgen bin ich bitter. Nee. Nee, macht keiner.
Aber es geschieht. Auf der einen Seite vielleicht durch Schicksalsschläge, wie wir sie in der Bibel lesen, bei Hiob oder bei Naomi, ja. Auf der anderen Seite aber, ich sehe den Mose, der war überarbeitet. Die sind alle zu ihm gelaufen, richte uns und so weiter. Und der ist darüber auch erstmal bitter geworden, bis Gott ihn auf die Seite genommen hat und gezeigt hat, wie er es machen soll. Manchmal werden wir durch Überlastung bitter. Ich mache so viel und die anderen machen nichts und da sprießt eine Wurzel auf. Oder manche werden auch bitter, weil ihr Herzenswunsch nicht in Erfüllung geht. Der Cäsar hat mal gesagt, der Julius, Cäsar gab es ja viele, der Julius, oder richtig ausgesprochen Cäsar, weil im Lateinischen gibt es das C ja gar nicht, das haben wir nur so gemacht. Also der Julius Cäsar hat mal gesagt, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, nimm ihm einen Teil seiner Wünsche weg. Wir haben so viele Wünsche in uns und dann kommen die nicht und warum kriegen alle anderen was und ich nicht? Und was keimt auf? Eine Wurzel der Bitterkeit. Manchmal sind es aber auch nur alltägliche Situationen des Ärgers oder Spannungen in der Familie. Was soll ich noch alles aufzählen? Ich glaube, ihr wisst es. Und immer wenn sich Ärger und Zorn in mir festsetzt, wird daraus Bitterkeit. Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Ärger. Die einen schlagen um sich und müssen irgendwie einen Teller an die Wand schmeißen oder sonst irgendetwas. Und andere, da geht's richtig innen rein. Aber Jakobus 1, Vers 20 sagt uns, im Zorn tun wir niemals etwas, was Gott gefällt. Egal, ob du den in dich hineinfrisst oder um dich haust. Wir reagieren einfach überempfindlich. Dieses in sich hineinfressen ist sogar gefährlicher, weil das sieht man in erster Linie nicht. Es bleibt, weil es im Verborgenen des Herzens geschieht, erstmal unentdeckt. Ich möchte noch was sagen, ein Mensch mit Bitterkeit im Herzen muss kein schlechter Mensch sein. Er ist halt nur ein Mensch mit Bitterkeit im Herzen. Vielleicht ist er sogar sympathisch, wohlwollend, er tut dir Gutes und alles. Aber er hat Bitterkeit in sich. Irgendwann äußert sich diese Bitterkeit. Sie äußert sich erst im Kopf, im Herzen und dann geht sie nach außen. Darum, mehr als alles andere behüte dein Herz. Manchmal ist sie so rigoros und manchmal auch so gar nicht wahrhaftig. Warum schaut der mich nicht mehr an? Vielleicht schaut er dich an, aber du hast es nur nicht gemerkt oder sonst was. Oder du für andere, ach, sieht man dich auch mal wieder. Wir haben in Uelzen ein Mädel begleitet, ich habe euch ein bisschen davon auch berichtet, die magersüchtig ist. Mittlerweile hat die einen guten Weg gefunden und ist auf dem Weg daraus. Wir begleiten sie immer noch. Und am Mittwoch war sie bei uns für einen Tag. Wir haben zusammen gegessen. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie noch in die Gemeinde geht. Und sie hat gesagt, nein. Sie hat gesagt, ich lese täglich im Wort Gottes, ich bete alles, aber ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Warum? weil jeder in der Gemeinde mich nicht als Person gesehen hat. Jeder hat gesagt, oh, du scheinst ja zugenommen zu haben, dann geht's dir ja besser. Und alles war nur auf das Äußerliche. Keiner hat wirklich gesehen, wie es ihrem Herzen geht. Sagt sie, das habe ich nicht mehr ausgehalten. Wenn nicht mehr ich stehe und gefragt werde, sondern nur noch meine Umstände. Bitterkeit spricht auf. Bitterkeit ist eine Wurzel und aus Wurzeln werden Pflanzen und aus Pflanzen werden Bäume, kleinen Sträucher, die wachsen und sie vermehren sich. Warum? Darf ich dich fragen? Warum haben wir eine Liebesaffäre eingetauscht mit einem Leben, das uns ins Abseits führt? Ganz leise wirbt er immer noch um unser Herz. Er wirbt. Wisst ihr, wenn wir dem Liebeswerben Gottes nicht nachgeben, müssen wir unser Herz irgendwie anders beruhigen. Und dann gestatten wir unserem Herzen so kleine Genüsse, dass es uns in Ruhe lässt. Jeder hat da so seine anderen Dinge, um sein Herz zu beruhigen. So die kleinen Genüsse, die, wo man dann auch Gott wieder mal um Verzeihung bitten kann. Aber unser Herz wird erstmal ruhig. Lass uns mal in der Bibel dazu noch etwas tiefer schürzen. Da sehen wir die Maria Magdalena. Ist euch bekannt als Bibelleser? Was hatte die für ein Leben hinter sich? Die war mit Dämonen besessen. Oh, das war nicht ihr Umfeld, das sie von Kindheit rangeholt hat. Nee, ihr Vater war ein reicher Parfümhändler. Aber an irgendeinem Punkt ihres Lebens hat sie nicht mehr auf ihr Herz gehört. Ist abgedriftet, ist bitter geworden. Und so kam es, dass mehr und mehr Sünde und auch Dämonen in ihr Platz nehmen konnten. Und dann kommt Jesus und spricht sie an und sagt, Maria. Und befreit sie von allen Dämonen. Wir sehen sie hinterher mit ihrer Schwester Martha. Und die Schwester ist so geschäftig, so wie wir uns oft geschäftigt sind. Und sie sitzt da und hört Jesus zu. Aber dann, nur kurze Zeit später, passiert etwas. Wisst ihr, in unserem Leben passiert so viel. Der Teufel will mit Pfeilen in unser Herz schießen und das tut weh. Und diese Pfeile sind so unterschiedlich. Bei Maria war es so, ihr Bruder Lazarus ist gestorben. Oh Jesus, wenn du hier gewesen wärst. Eine Frau, die alles von Jesus empfangen hat, wird durch eine Situation rausgedrängt. Bitterkeit. Jesus nimmt sie in den Arm und sagt, wart doch mal ab. Wir warten nicht ab. Wir sind so schnelle Instant-Christen. Jetzt muss es doch geschehen. Gott hat was ganz anderes vorgehabt. Gott wollte Lazarus von den Toten auferwecken. Was ist in deinem Umfeld tot? Hoch doch auf sein Liebeswerben. Und dann geschieht das Wunder. Und Lazarus wacht auf. Es steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, die Maria hat geheult über ihre Bitterkeit, weil sie Jesus entdeckt hat als den Liebenden, der sie umwerbt, der ihr einmal schon ihr Herz gewonnen hatte. Gehen wir weiter. Schauen wir uns die Naomi an. Die hatte ein gutes Leben gehabt. Sie hat einen schönen Mann geheiratet, der hat ihr alles gegeben, dann sind sie weggezogen. Und dann kommt das Unglück. Der Mann stirbt, beide Söhne sterben. Es war in der damaligen Zeit eine Katastrophe. Lass es mich vergleichen mit unserer heutigen Zeit. Wäre es so, als wenn du denn zum Briefkasten gehst und den Schlüssel rumdrehst und einen Brief rausdrehst und dann hast du da ein Schreiben von der Rentenkasse. Es tut uns leid, Herr Wagner, aber aus verschiedenen Umständen können wir Ihnen die Rente nicht mehr zahlen. Punkt. Und dann? Spätestens in solchen Situationen kannst du nur eins machen, so wie der verlorene Sohn, umkehren zum Vater. Papa, du hast doch um mein Herz geworben. Ich hab's nicht hören wollen, weil mir das zu groß erschien. Auch Naomi ist umgekehrt und ist nach Hause gegangen und dachte, sie ist ganz alleine. Aber was denken wir oft? Naomi hat nicht bis zum Ende gedacht, war auch ungeduldig, wollte ihre Schwiegertöchter gar nicht bei sich haben. Aber Gott hat einen Plan. Gott will mit dir bis zum Ende gehen, bis sich sein Plan erfüllt. Und Gott hatte den Plan gehabt, dass die Ruth mitgeht. Naomi kommt zu Hause an und alle sagen, ey Naomi, schön, dass du wieder da bist. Wisst ihr, was Naomi heißt? Meine liebliche Freude. Und Naomi sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Und Mara heißt Bitterkeit. Das ist die Wurzel der Bitterkeit. Und wir können uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Und wir können an jeder Stelle unseres Lebens umkehren und zu unserem Vater zurückkehren. Das, was Naomi hier gesagt hat, war eine Festlegung. Bitterkeit ist gefährlich. Sie dringt in uns ein und sie lässt uns Dinge aussprechen, die wie festgelegt sind. Hebräer 12, Vers 15 sagt uns, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Bitterkeit beginnt immer mit einem Mangel an der Gnade Gottes. Schaut mal, wir haben doch den Weg, die Wahl. Gehen wir dem Liebeswerben Gottes nach? Aber alleine der Gedanke, mit Gott Abenteuer zu erleben, dabei sehnt sich doch jedes Herz nach Abenteuer. Ich hatte am Freitag so ein Erlebnis. Ich bete ja Gott, ich möchte nicht mehr von den Geschichten erzählen, die ich vor 20 Jahren mit dir erlebt habe. Ich möchte von den Geschichten erzählen, die ich heute mit dir erlebe. Und am Freitag war ich im Süden meines Gebietes und kriege einen Anruf von einer Frau. Die sagt, ja, Herr Wagner, ich habe einen Rollstuhl, so wie Sie den verkaufen, hat mir die Marke genannt, den Typ, und sagt, normalerweise wohne ich in Herford. Und den Stuhl habe ich bei dem und dem Sanitätshaus gekauft, aber ich bin mehrmals im Jahr für einige Wochen bei meinem Sohn und der wohnt in Bad Segeberg. Und nu ist mein Stuhl kaputt gegangen und der macht das und das, zeigt dann Fehler und funktioniert nicht mehr. Jetzt habe ich im Internet gefunden, wer in Nordrhein-Westfalen für mich zuständig ist. Herford liegt in Nordrhein-Westfalen, den habe ich angerufen. Das ist ihr Kollege und der hat mir gesagt, ja, er kann da jetzt gar nichts tun. Bad Segeberg, das ist mein Gebiet, sie soll mich mal anrufen. Und in mir, während wir telefoniert haben, ratterte das. Oh Mann. Garantiefall. Also will ein fremder Händler da eigentlich gar nicht ran, weil das ist Schreibkram ohne Ende, dass er seine Sachen kriegt, weil er muss es ja mit dem Händler, der für die Garantie zuständig ist, abrechnen oder mit uns, nur Stress. Wie machen wir das? Sie kann natürlich jetzt auch irgendwo hinfahren zu einem Händler. Ich kann ihr die Adresse geben von einem Händler in ihrer Nähe, wo sie jetzt ist. Aber dann wird sie das erstmal selbst zahlen müssen. Dann ist sie sauer auf uns, weil es ist ja noch garantiert. Könnt ihr euch vorstellen, was sich in mir alles abgespielt hat? Und plötzlich höre ich, während ich telefoniere, so eine leise Stimme in meinem Herzen. Die hat dich angerufen. Du bist zuständig. Du musst dahin. Ja, aber das ist jetzt von mir 300 Kilometer weg. Mindestens 250, Gott. Und außerdem, ich habe hier noch 3 Termine heute. Und sag Gott, erzähl ihr, dass du Laienpastor bist. Und dass du am Sonntag gar nicht weit von ihr entfernt, sind nur 70 Kilometer, ein Gottesdienst hast und dass du nach dem Gottesdienst zu ihr vorbeikommen kannst und das reparieren kannst. Ja, Leute, habt ihr noch nicht gehört, dass der Feiertag, der Sonntag, geheiligt sein soll? Und warum muss ich ihr sagen, dass ich ein Laienpastor bin? Ich kann doch sagen, hey, ich bin gut da, ich komme Sonntag vorbei. Aber genau so hat Gott mir das gesagt und genau so hab's ich ihr gesagt. Plötzlich war Schweigen auf dem anderen Ende. Dann sagt sie, wenn sie Laienpastor sind, dann sind sie doch bestimmt Christ. Ich sag, ja. Ich glaube an Jesus Christus. Und dann sagt sie, Herr Wagner, Sie glauben mir das jetzt nicht. Ich bin auch Christ und ich habe heute Morgen gebetet, Gott schenkt mir jemand, der mir bei meinem Problem mit dem Rollstuhl hilft. Das ist ein Abenteuer, wenn du eine Gebetserhörung bist für andere. Will ich Bitterkeit? Will ich Unzufriedenheit mit meinem Leben, weil ich nicht Geduld habe, bis zum Ende auszuwarten, was Gott mit mir vorhat? Oder will ich die Liebesbeziehung und das Abenteuer? Hey, mach mal. Hatte ich ja schon gesagt, haben wir selbst zu wenig Gnade mit uns. Aber schaut mal, was Paulus den Römern sagt, Kapitel 5. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Du brauchst keine Angst haben, dass Gott dich auf die Seite schiebt. In welcher Situation deines Lebens du gerade bist, egal welche Schuld wir auf uns geladen haben, oder auch welche Schuld andere auf sich geladen haben, denen wir vielleicht Gnade schuldig sind. Gottes Gnade ist überströmlich. Timotheus spricht von einem Reichtum seiner Gnade. Eigentlich sollte ich euch jetzt noch sagen, wie man Bitterkeit überwinden kann. Aber eigentlich habe ich es auch schon gesagt. Es geht nämlich gar nicht darum, dass ich euch jetzt sage, okay, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Wissen wir, so leben wir ja sowieso. Es gibt 3 Punkte, eine gute Ehe zu führen. Es gibt 5 Punkte, sein Portfolio zu verbessern. Und es gibt 7 Punkte, wie wir abnehmen können. Hey Leute, lasst doch lieber unser Herz sprechen. Sag einfach Gott, ich möchte mich neu in dich verlieben. Du bietest mir es doch immer an. Du wirbst doch um mein Herz. Okay, ich hab kapiert. So, wenn dein Herz und sein Herz im Gleichtakt schlagen, kannst du jede Bitterkeit überwinden. Ich brauche nicht jetzt, ich habe Punkte aufgeschrieben, aber ich brauche sie euch nicht sagen, weil das ist der Schlüssel. Der sündige David nach dem Ehebruch sagt, erschaffe in mir Gott ein neues Herz und gib mir einen festen Geist. Das ist ein Gebet nach Gottes Willen. Wisst ihr, ich hätte heute auch über die Pfeile sprechen können, die uns treffen. Aber wir wollen nicht die Pfeile anschauen, wir wollen Gott anschauen, der uns liebt. Mit Sicherheit werden wir auch darüber sprechen, wie wir mit Gottes Hilfe auch Pfeile, die in unserer Brust stecken, wieder rausnehmen können. Aber heute geht's darum, lass uns nicht bitter werden, sondern lass uns neu verliebt werden in Gott. Amen.